请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, den 2. Mai 2026 im Programm. Im Kulturpanorama führt Benedikt Kroll ein Gespräch mit Frau Dr. Stephanie Eschenlohr über das Taiwan Internationale Dokumentarfilmfestival, das vom 1. bis 10. Mai stattfindet. In Reise durch Taiwan geht es heute in die Berge. Philipp erzählt im Gespräch mit Kirill Knips von seiner Wanderung auf dem Stegosauruspfad und der Besteigung des Berges Nanhu. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Alle zwei Jahre findet hier in Taipei Taiwans internationales Dokumentarfilmfestival statt. Kurz wird es TIDF genannt. Diese Woche ist es wieder soweit. Das Festival läuft von Freitag, dem 1. Mai, bis Sonntag, den 10. Mai. Zum Auftakt habe ich mich mit Frau Dr. Stephanie Eschenlohr unterhalten, die seit 2018 freiwillig beim TIDF mitarbeitet und selbst leidenschaftliche Besucherin des Festivals ist. Dies ist der erste Teil des Gesprächs mit ihr, in dem es um ihre persönliche Verbindung zum Festival und um ihre Eindrücke geht. Sie sind seit 2018 freiwillig beim TIDF und Sie haben zuvor gesagt, dass das eine der besten Entscheidungen Ihres Lebens gewesen ist, dort anzufangen. Können Sie erklären, warum?
2018, da hatte ich mir ein Gap Year genehmigt und ich wollte ehrenamtlich arbeiten irgendwo. Und ich hatte mir dann überlegt, was ich mit meinem Hintergrund, mit meinen Kenntnissen machen könnte. Und ich habe mich tatsächlich für einen Dokumentarfilm interessiert, ohne sehr tiefe Kenntnisse darüber zu haben. Und ja, durch die Vermittlung von einer Freundin bin ich dann dem TIDF, Organisationsteam, vorgestellt worden und habe dann mit dem Festival 2018 begonnen zu arbeiten fürs TIDF. Also ich mache vor allem die Pressearbeit, ich schreibe englische Presseberichte oder wenn ein deutschsprachiger Regisseur kommt, dann helfe ich auch bei der Vorbereitung. Und während des Festivals bin ich so ein bisschen auf Standby. Ab und zu mache ich auch die Q&A-Sessions, also moderiere die Q&A-Sessions. Und ja, warum das die eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, weil das einfach so ein unglaublich tolles Festival ist und weil ich dadurch so viel gelernt habe und immer noch weiter lerne. Und auch weil das Team, das Festival organisiert, so viel Leidenschaft und Professionalität und Kenntnisse hat. Es ist einfach toll, mit denen zusammenzuarbeiten und da ein ganz kleiner Teil des Teams zu sein. Und das Festival, wenn es dann stattfindet, das ist ja nur alle zwei Jahre statt, ein großer Vorlauf. Wenn es dann stattfindet, ist es auch so eine Euphorie oder auch so eine konzentrierte Zeit, diese 10 Tage. Also es macht immer wirklich, ich freue mich jedes Mal aufs Festival.
Wie ist dann die Atmosphäre während des Festivals? Sie sagt schon Euphorie, also grob viel Austausch mit den Teilnehmern auch?
Ja, also meine Euphorie ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist, eine sehr interessierte und neugierige und sehr junge Atmosphäre. Mit jung meine ich wirklich auch das Publikum. Das ist wirklich anders als bei anderen Dokumentarfilmfestivals, die normalerweise eher eine etwas ältere Zuschauerschaft haben. Das TIDF hat es geschafft, in den 20 Jahren, die es existiert, wirklich eine Zuschauerschaft heranzubilden durch viele, viele Programme, die also außerhalb des Festivals laufen oder zusätzlich zum Festival. Und ich bin immer wieder wirklich erstaunt, wie voll es ist. wie viele junge Leute da drin sitzen und wie viele gute, interessierte und kritische Fragen gestellt werden. Also das ist schon beeindruckend. Und ein anderer Punkt ist, dass das TIDF wirklich anders als andere Festivals viel mehr internationale Regisseure einlädt, die dann tatsächlich auch da sind. Also es gibt fast, ich glaube, 200 Begegnungen mit Regisseuren und auch oft nach dem Film hat man Gelegenheit, noch als Zuschauer oft mit den Regisseuren zu sprechen. Also es ist eine sehr nahe Atmosphäre auch, also für die Zuschauer. Man wird wirklich, es ist nicht nur, man geht rein, schaut einen Film, geht wieder raus und geht den nächsten, sondern man bekommt schon was mit von der Welt des Dokumentarfilms.
Gibt es da vielleicht eine besondere Erinnerung, die Sie mit uns teilen können? Haben Sie dort ein Gespräch mit einem Regisseur, mit einer Regisseurin geführt oder vielleicht mit Zuschauerinnen oder so?
Als Zuschauerin selber hatte ich viele sehr intensive Erlebnisse beim TIDF, also Filme, die mich wirklich sehr bewegt haben. Das sind zum einen Filme, die die Proteste in Hongkong aufgreifen, weil ich da selbst auch zum Teil dabei war und das miterlebt habe. Und dann ist natürlich immer, wenn man Filme sieht, die eine eigene Lebensgeschichte berühren, das ist natürlich dann besonders intensiv. Aber ich habe auch bei vielen Q&As gemerkt, wie sehr Zuschauer von Filmen berührt sind, also die wirklich fast oder nicht nur fast, sondern auch unter Tränen Fragen gestellt haben. Also fällt mir jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, das war vor 2 Jahren, erinnere ich mich noch ganz genau, wie bewegend das war. Ja. Und also das ist vielleicht. Ja, ich weiß es nicht, ob das bei anderen Filmfestivals nicht auch so ist, aber wie ihm auch sei, also es vielleicht auch, weil das TIDF hat ja mehrere Sektionen, die sich speziell auch mit Taiwan befassen. Also es gibt mit taiwanischer Geschichte, mit taiwanischer Gesellschaft, sodass viele Zuschauer tatsächlich auch dann wirklich auch einen persönlichen Bezug haben zu den Themen. Aber auch, und das muss ich sagen, das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn Filme aus aller Herren Länder gezeigt werden, wo man sich denkt, das ist von Taiwan so weit weg. Ja. Aber wie sehr sich die Zuschauer darauf einlassen?
Ja, denken Sie, also zum einen, dass das Publikum relativ jung ist im Vergleich auch zu anderen Festivals, und dass die Leute so interessiert sind und vielleicht auch ein gutes Verständnis für Dokumentarfilme im Allgemeinen haben. Liegt das an der Kuration des Festivals oder liegt das vielleicht an der Interessiertheit der Leute in Taiwan im Allgemeinen?
Also es liegt ganz sicher an der hervorragenden Kuration des Festivals und auch, was ich schon erwähnt habe, dass das Festival, also über die eigentliche Festivalzeit hinaus, sehr viel Film-Education Angebote macht, die auch wahrgenommen werden. Und das ist einfach über den ganzen Zeitraum, also auch im Zwischenfestivalzeitraum, findet das statt. Und die Kuration des Festivals ist natürlich auch, die hat immer den Finger am Puls der Zeit, würde ich sagen, und ist auch, was den künstlerischen Aspekt des Dokumentarfilms betrifft, wirklich sehr offen, und die haben auch wirklich als Programm das Publikum zu schulen, was Dokumentarfilm alles sein kann. Also verschiedene Formate, verschiedene künstlerische Herangehensweise, verschiedene Filmsprachen, wirklich neue Entwicklungen auch beim Festival zu repräsentieren. Und das zeigt, ja, dass das trägt Früchte.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche folgt Teil 2 des Gesprächs, in dem Frau Dr. Eschenlohr Details zu der diesjährigen Kuration und zu hervorzuhebenden Dokumentarfilmen gibt. Tickets und alle Infos zum Dokumentarfilmfestival hier in Taipei finden Sie unter www.tidf.org.tw.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International. Da sind wir mal wieder mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Am Mikrofon begrüßt die Kirill und mein nächster Gesprächspartner ist der Philipp. Hallo Philipp.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Philipp, du bist doch nicht so lange in Taiwan. Wahrscheinlich wie lange?
Aber noch nicht mal ein Jahr. Ich bin seit 5 Jahren lebe ich jetzt hier und arbeite hier. War aber das erste Mal in Taiwan 2010. Und dann, lass mich korrigieren, 12. Und dann 16 nochmal und 19 zweimal. Also ich bin schon öfters in Taiwan dann gewesen, bevor ich 21 hierher gezogen bin. Jedes Mal zum Reisen. Also gereist bin ich sehr, sehr viel, seitdem ich 20 war.
Ja, okay, also du bist sehr mobil, wie du es mir auch erzählt hast. Du hast die Insel Länge mal Breite mal Höhe wirklich auch durchwandert, ne? Dass du... Bist du der Küste entlang gefolgt oder bist du querfeldein, also durchs Gebirge gewandert? Also habe ich das richtig verstanden? Das war von Nord nach Süd, die ganze Strecke?
Das erste Mal von Nord nach Süd, hauptsächlich die Ostküste entlang, aber an verschiedenen Stellen mal mehr durchs Landesinnere auch durch. Und dann bei anderen Reisen, also später habe ich angefangen von Süd nach Nord auf der anderen Seite, im Westen wieder zurück. Das war aber dann nicht ganz so attraktiv, halt viel bebaute Flächen und so weiter.
Industrie, schätze ich mal.
Und sowas. Ja, ja. Okay. Das habe ich nach ungefähr einer Woche abgebrochen und dann gesagt, also nur zu Fuß mache ich das nicht, das sind zu viele langweilige Stellen drin. Und dann habe ich eher so eine bergorientierte Tour draus gemacht mit Hitchhiking und so weiter. Aber die erste Tour, die war nur zu Fuß. Ich glaube, es waren dann irgendwie in Summe 500 Kilometer oder irgend sowas. Weil ich jetzt auch nicht die schnellste Route genommen habe und hat wie lange gedauert? Etwas über 20 Tage, 23, 24 Tage irgendwie so.
Okay, dann hattest du also die Zeit und auch die Kraft. Okay, du bist Sportwissenschaftler, also du bist dann auch sportlich veranlagt. Das ist dann für dich wahrscheinlich leichter als für die älteren Semester wie für mich. Aber ja, okay, den Wert des Wanderns schätze ich natürlich auch und die Erholung des Wanderns. Und du willst uns mal so ein paar Wanderwege nahelegen, die du mal erkundet hast. Da wollen wir gleich auch im Norden anfangen. Was hat's dir da so ein bisschen angetan? Welcher Wanderweg hast du da vorbereitet so für uns?
Also für heute zwei, die in Taiwan ich wirklich schön finde, die waren jetzt nicht auf dieser Nord-Süd-Route mit dabei, aber sind in Taiwan, finde ich herausstechend, sind der Stegosaurus im Nordwesten in der Nähe von Geelong. Das ist eine kürzere Tour, die man an einem Tag oder an einem halben Tag gemütlich machen kann, ist aber technisch trotzdem anspruchsvoll und ist einfach sehr, sehr schön, weil es sehr exponiert ist. Und man hat die ganze Zeit eigentlich Ausblick aufs Meer und ist so eine Gratwanderung. Also sehr schön, kurze Variante, und die längere Variante, die ich mit am schönsten hier fand, war Nanhu. Ja, da mein Chinesisch nicht besonders gut ist, tue ich mich mit den Namen immer schwer.
Ja, richtig.
aber der war, wo der ist im Taroko Nationalpark noch, also gehört noch gerade so dazu und ist auf irgendwas über 3000 Meter, und da kann man dann schön Mehrtagestouren machen. auch wirklich, wirklich schöne Wege, wo das Terrain sehr abwechslungsreich ist. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Naja, okay, den Stegosaurus Trial, also den Stegosaurus Part, den kenne ich ja selbst auch. Den bin ich auch mal im Sommer, das war eine Idee von meiner Frau, wirklich in der Augusthitze sind wir mit so einer Gruppe, mit ihren ehemaligen Studienkollegen, sind wir den abmarschiert. Man kann ja mal kurz dazu sagen, warum heißt er denn überhaupt Stegosaurus Pfad, weißt du das?
Also ich habe gehört, weil er eben optisch so ausschaut, wie als würde man an dem Gerippe, an dem an der Spine, wie
dem Rücken,
Wirbelsäule, ja, genau, von dem Stegosaurus-Dinosaurier entlang gehen. Und ich muss sagen, klingt für mich plausibel. Also würde ich so unterschreiben.
Ja, ja, es sind so diese Schutzplatten bei einem Stegosaurus an dessen Rückgrat. Da stechen ja immer solche Schutzplatten raus. Und solche Formationen sieht man da ja auch tatsächlich. Mhm. Die hat irgendwie Mutter Natur da in Tausenden, Zehntausenden von Jahren geschaffen. Und solche Formationen findet man ja auch entlang der Küste da in Geelong besonders. Besondere Attraktion ist da ja auch der Königinnenkopf. Hat ja auch diesen Königinnenkopf geformt. Oder halt diesen Stegosaurus-Grat. Wobei Stegos, das als ich als alter Graecum-Kenner, ja das Dach heißt. Also, aber es hat wahrscheinlich nicht mit Dach zu tun, es ist doch wirklich die Formation erinnert an einen Stegosaurus. Und ja, richtig, die bin ich auch mal abmarschiert und das wirklich in Gluthitze. Also nicht so, dass ich da so die tollen Erinnerungen habe. Ich weiß auch nicht, was meine Frau und deren Studienkollegen da getrieben haben, dass wir da in einem August so zur Mittagshitze da rumeierten.
Naja. Ich habe den zweimal gemacht, einmal auch im Sommer.
Ja.
Ja, es ist natürlich schon brühend heiß, weil der auch nicht sehr hoch ist. Also ich glaube, das ist ja irgendwas um die 1000 Meter rum dann der Gipfel, oder also niedriger sogar wahrscheinlich. Temperaturen sind im Hochsommer bei 3000 Höhenmeter dann natürlich deutlich angenehmer. Aber ja, Hitze, das ist extrem individuell.
Ja, genau. Nee, ich bin aber schon eher
älteres Semester,
ja, und seit jeher schon eher hitzeempfindlich, möchte ich sagen. Ja, aber du bist ja sowieso ein Naturbursche, schläfst auch im Freien so mal mit Schlafsack, habe ich gehört, ja. Also bei den Taiwan-Wanderungen. Vielleicht bist du da nicht ganz so empfindsam. Also ich kann nur sagen, bei meiner Wanderung habe ich außerdem jetzt so ein paar Formationen, habe ich wirklich in Erschöpfung komplett vergessen, was da sonst noch war. Irgendwelche Informationszentren waren da aufgemacht oder irgendwelche Kioske. War da irgendwas Besonderes noch, außer jetzt diesen Grat, der abzuschreiten ist? Ich bin mir sicher, es gab irgendwelche Informationszentren, wo man sich darüber auch so ein bisschen...
Ah, ich glaube, es gibt mehrere Anfangswege, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dem Pfad, den wir gegangen sind, da war am Anfang nichts, kein Center. Also Information Center ist mir nicht bekannt. Aber was ich in Erinnerung habe, wo man ein bisschen aufpassen muss vielleicht, ist, dass am Anfang, also wenn man von der Küste weg anfängt und dann hochwandert, dass da ein bisschen, da gibt's mehrere Wege, die sich kreuzen, da kann man schon mal dann die falsche Abzweigung nehmen, also da rentiert sich's, eine Wander-App runterzuladen, damit man dann den Weg tatsächlich auch geht, den man auch wollte. Also so richtig verloren gehen tut man nicht, weil so groß ist es nicht und im Endeffekt siehst du ja die ganze Zeit den Grat und weißt, da willst du hin. Aber es gibt mehrere Wege und einer führt so ein bisschen entlang an einem Fluss und zu einem Wasserfall hin. Den finde ich sehr, sehr schön. Da kann man dann dort ein kleines Päuschen machen, bevor es dann richtig zum Grat hingeht.
Ja, okay, also ich wie ich sagte, meine Erinnerungen an meine Wanderung, obwohl erst ein paar Jahre her sind, jetzt nicht mehr so zahlreich, nicht mehr so lebendig, weil man mag an der Erschöpfung durch Hitze gelegen haben. Aber ich weiß, dass auf der anderen Seite dann ja auch gleich der Teekannenberg oder und auch so dieses Graslandplateau sich da erstreckt. Hat es dich so weit verschlagen, dass du dann sogar den sehen konntest bei deiner Wanderung oder?
Das Endziel der Wanderung war der Teapot Mountain dann. Okay. Genau, also das kann man eigentlich ganz gut machen ich kann mich nicht mehr genau erinnern, irgendwas zwischen 1 und 3 Stunden, glaube ich. Aber ja, es ist nicht lang, es ist nicht körperlich mordsherausfordernd, aber technisch sollte man es vielleicht nicht unterschätzen. Aber ich wäre tatsächlich interessiert, wie du das empfandest, weil ich höre von Taiwanesen sehr, sehr oft, dass das also eine unglaublich schwierige Wanderung sein soll und mit Absturzgefahr und so weiter. Und ich muss sagen, Klar, ich würde es nicht machen, wenn es jetzt gerade regnet und rutschig ist. Und auch nicht mit Höhenangst. Ja. Aber ansonsten ist es jetzt...
Nicht steigungsmäßig, dass es jetzt wirklich so schwer bergauf ging und so, dass man richtig klettern musste, kraxeln musste, habe ich jetzt auch nicht. Es war weitestgehend von den Steigungen und Abfällen her, also recht machbar. Wenn halt, das wiederhole ich nochmal, und da ging auch die Rüge an meine Frau raus, es nicht wirklich bei dieser Mittagshitze gewesen wäre. Ja. Aber ansonsten war es wirklich schon okay. Ja, ja. Also
es gibt ein, zwei Stellen, wo Seile dran sind. Ja. Und die sind auch hilfreich und für viele Leute auch notwendig. Aber ich glaube nicht, dass man sich davon abschrecken lassen muss. Man sollte aber auch nicht leichtsinnig hingehen. Aber das trifft immer beim Wandern zu.
Ja, so auch so, wenn man ein bisschen wackelig auf dem Bein ist, sollte man sich da keine zu lange Tour vornehmen. Man sollte einfach nur mal kurz die Aussicht genießen. Und
wenn man wackelig auf dem Bein ist, dann lieber in Jofen anfangen und zum Teapot Mountain hoch. Und den Ausblick genießen und dann auch wieder runter.
Ja, genau.
Das geht gut.
Genau.
Die Gratwanderung bedeutet, man muss trittsicher sein, man muss mit oder auf allen Vieren hoch, man muss die Hände schon benutzen. Und wenn man sich das zutraut und halbwegs athletisch ist, also ich würde es nicht machen als die allererste Wanderung des Lebens, und eine Person dabei hat, die erfahren ist, dann bin ich der Meinung, kann man das angehen.
Ja, okay. Und aber apropos Bergwanderung, dann haben wir was Herausforderndes, hattest du dann auch zu einer anderen Etappe halt deiner Taiwan-Erkundung gemacht. Das war der, wie wir ihn nannten, den Nanhu Mountain. Richtig?
Ja,
Nanhu,
ja.
Habe ich jetzt wieder richtig oder habe ich es falsch?
Sollen wir es mal kurz nachschauen, nicht, dass wir da Falsches erzählen.
Es ist tatsächlich okay. Der Nanhu, der südliche See.
Okay.
Okay, also wenn man an Taiwan denkt, dann ist ja immer gleich der Alishan oder der Jadeberg, den Yushan, wie man ihn nennt.
Ja.
Dann erste Adresse, aber du hast dir da mal so ein bisschen einen entlegeneren Berg, nicht mehr einen ganz so prominenten Berg ausgesucht, den Nanhu. Aber der dann auch klettertechnisch wahrscheinlich herausfordernder jetzt, also...
Ja, also ich glaube, über Yushan und Alishan braucht man nicht reden, kennt jeder. Ja. Nanhu ist gut zu erreichen, ist auch im Norden oder relativ nördlich in dem nordwestlichen Ende vom Taroko National Park und bietet viele schöne Wanderungen auf über 3000 Meter, also ist dann hohes Gelände, die sehr, sehr abwechslungsreich sind. Also Wald und Dichter bewachsen, dann irgendwann ist die Baumgrenze, dann hast du schöne Wiesen, dann irgendwann hast du nur noch Stein und Geröll, festes Zeug mit Kletterpassagen, also schön und sehr, sehr abwechslungsreich.
Ja, okay, das macht man aber jetzt nicht in einem Tag, also würde ich sagen.
Genau, ja.
Oder es ist halt meines Reinhold Messner, keine Ahnung, aber also... Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich glaube, wir haben also es gibt unterschiedliche Wanderungen und theoretisch kann man da auch eine Woche oder länger verbringen. Aber ich glaube, 2 Tage ist das Minimum und 3-4 Tage ist empfehlenswert. Weil dann kann man auch hochwandern, kann irgendwo übernachten, kann oben dann ein bisschen weiter wandern, vielleicht einen Tag bleiben, wo man sein Gepäck in der Hütte lässt oder so, dann eine Tageswanderung macht, wieder zurück zur gleichen Hütte, damit man das Gepäck nicht ständig rumschleppen muss. Das ist eine ganz nette Wanderung so.
Man sagt ja auch, es gibt diese fliegenden Eichhörnchen da auf dem Berg, also wirklich die dann auch so, also die fliegen ja nicht richtig, die können halt nur gut springen, dann mit ihrem Jumpsuit, praktisch Kostüm, möchte ich mal sagen. Also die hast du nicht gesehen?
Leider nicht, habe ich aber auch nicht gewusst. Das hättest du mir davor erzählen müssen, dann hätte ich auch schon gehalten.
Ich glaube, in der Nacht kommen die dann eher hervor. Da muss man dann sich halt mal in der Nacht so auf die Lauer legen, dann hört man sie und wenn man Glück hat, sieht man sie auch. Also ich kenne Leute, die haben die dann auch wirklich gesehen. Ja.
Okay, da kann ich nicht dienen, aber im Punkto Tiere, im Taroko National Park gibt's die Schwarzbären.
Ja, richtig. Ja.
Und auf dem Weg zurück, wir haben ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn gehört.
Brummen gehört, ja.
Richtig. Ja. Und da ich in Japan schon 2-mal Bären begegnet bin, die ich gesehen habe, also ich verwette alles, dass das ein Bär war und nicht ein Wildschwein oder sonstiges. Ja, also da muss man bisschen aufpassen vielleicht.
Ja, okay, ja, ja, ich kenne das Phänomen nur von dem Yangmingshan, da sind ja diese Kühe, diese Wildkühe, mhm. die da immer so rumlaufen. Und mhm. da sind speziell dafür immer solche, so ein paar Pfähle.
Ja, genau.
Die so mitten in der Gegend, durch die man sich durchquetschen kann und das, und diese Wildkuh, die läuft dann einem nicht nach, falls es denn auf einen abgesehen hat. Also, ja, okay, das würde beim Bär vielleicht jetzt nicht helfen, aber diese taiwanischen Bären, das ist auch so ein Wahrzeichentier von Taiwan, die sind mhm. ja nicht so besonders groß, glaube ich, jetzt.
Naja, die sind nicht besonders groß, aber groß genug für einen Menschen. Also ja. so physisch sich durchsetzen, da hat man keine Chance.
Ja, okay. Ja, besser nicht drauf ankommen lassen. Okay, ihr wart ja auch sowieso in der Gruppe, wahrscheinlich ist man da jetzt auch nicht so, die ihr wart in der Gruppe, oder was?
Wir waren zu viert. Ja, okay. Das ist dann natürlich hilfreich. Aber das Beste ist, wenn man einfach ein bisschen basic Knowledge hat, wie man in einem Bärengebiet sich verhält, dass man Bären auf Abstand hält.
Ja, okay, gut. Also sei das vermerkt, aber da...
Dann ist es aber auch kein Problem.
Ja, würde ich ja auch sagen. So. Aber jetzt fiel mir irgendwas ein zu dem, aber also richtig. Du warst Naturbursche, ihr habt immer in einem Hotel genächtigt oder habt ihr dann auch mal euer Lager irgendwo aufgeschlagen?
Also Hotel würde ich es nicht nennen, aber was es dort gibt und generell in Taiwan relativ oft, sind so Mountain Huts oder so Kabinen, wo man vorab reservieren muss, weiß ich nicht, aber sollte, kann. Und dann kann man dort, ist man zumindest windgeschützt, regengeschützt, Kälte ein bisschen. Ist auf jeden Fall angenehmer, als draußen zu schlafen.
Naja, okay, man ist ja von der Bergwanderung dann auch müde genug, dass man da dann wahrscheinlich auch gut schläft. Aber also ich spreche da nicht aus Erfahrung, das frage ich dich.
Ja,
also.
Schlaf finden ist dann normalerweise leicht, wenn man völlig K.O. ist.
Ja, okay, genau. Aber es ist ja auch so, dass viele Bergregionen, also vor allem höhere, da braucht man eine Genehmigung, um überhaupt da herumklettern zu dürfen, oder man muss qualifiziert sein. Trifft das für den Nanhu Mountain zu?
Ja, meine Kumpels haben das organisiert und beantragt, deswegen würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber soweit ich weiß, trifft es auf fast alle Regionen über 3000 Meter zu und auf die allermeisten Nationalparks. Und das war dort ziemlich sicher auch der Fall. Und in der Regel muss man dort seine Route angeben und die Größe der Gruppe und die Gruppenmitglieder. Und manchmal wird das per Losverfahren dann verteilt, ob man überhaupt die Genehmigung kriegt oder nicht.
Ach so, okay. Na okay, ihr hattet ja das Glück, dass ihr dann das große Los sozusagen gezogen habt. Und damit sind wir auch schon leider wieder am Ende unserer Zeit. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden, aber wir sind praktisch am Ende und ich wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan interessierten Zuhörern noch einen schönen Tag. Philipp, möchtest du noch wen grüßen?
Keinen bestimmten. Wenn Leute von meiner Uni zuhören, NTNU, dann gehen schöne Grüße raus, aber die allermeisten werden wahrscheinlich nicht Deutsch verstehen.
Genau. Und damit wünsche ich noch einen schönen Tag und gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 2. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.